Ja, merci vielmal. Dürfte ich PowerPoint noch haben? Danke vielmal für die viele Zeit, die du mir gibst. Wahrscheinlich hast du gedacht, der Beat wird langsam älter. Da weiss man nicht ganz so lange, genau wie lange er predigt, also geben wir ihm schon mal genügend Zeit. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei Ihnen zu sein. Wieder einmal, meine Frau, bevor ich es vergesse, lässt sie alle ganz, ganz herzlich grüßen. Sie hat mir heute Morgen noch gesagt, also ich wäre eigentlich gerne mitgekommen, aber sie moderiert heute Gottesdienst bei uns daheim. Dann habe ich ihr gesagt, hör mal, aber das hast du ja gewusst, dass ich in Ephrätika bin. Und wahrscheinlich war der Termin in Ephrätika zuerst gewesen, bevor da der Moderationstermin klar war. Dann hat sie gesagt, ja, da bin ich nicht so ganz sicher. Und dann haben wir aufgehört. Man denkt, man ja nicht miteinander streiten. Aber sie lässt sie ganz, ganz herzlich grüßen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle wieder danken, dass Sie uns seit Jahren so treu und regelmäßig finanziell unterstützen. Also wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und ich möchte Ihnen das einfach an dieser Stelle wieder sagen. Und auch ganz herzlichen Dank für all die, die regelmäßig oder wenigstens hin und wieder einmal auch für uns beten. Ich habe eine Predigt für Sie, die ist wirklich neu und ich stelle nur auf Hochdeutsch, weil es mir leichter fällt. Das wird so schwierig. Es ist wirklich eine neue Predigt. Ich erzähle Ihnen auch, wie sie entstanden ist. Sie wissen ja, ich war in Mexiko. Und im Vorfeld dieses Einsatzes war mir nicht ganz klar, wie gefährlich es werden könnte. Also man hat mir gesagt, es könnte heikel werden, es könnte Verfolgung geben, Widerstand. Es gab sogar einen Referent, den sie eingeladen hat, wo die Missionsgesellschaft ganz klar gesagt hat, wir erlauben dir nicht, dorthin zu gehen. Und entsprechend hatte ich Angst. Wissen Sie, ich bin kein Abenteurer. Also ich brauche wirklich keine Abenteuer und ich habe immer Angst. Also ich bin nicht ein mutiger Mensch. Und dann in diesen letzten Monaten vor Mexiko sind mir immer wieder Texte begegnet von Paulus. Über sein Leben in der Apostelgeschichte, aber auch dort, wo er aus seinem Leben heraus beschreibt. Und es war schon so, es hat mich manches herausgefordert. Was war für Paulus wichtig? Wo hat Paulus Prioritäten gesetzt? Wie hat er sein Leben ausgerichtet? Und ich habe mich dann natürlich gefragt, wie sieht das in meinem Leben aus? Wo möchte ich Prioritäten setzen? Müsste ich vielleicht sogar Dinge in meinem Leben verändern? Und ich möchte mit Ihnen einen Text anschauen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 9. Wenn Sie die Bibel dabei haben, es würde sich lohnen, sie aufzuschlagen. Ich werde ein bisschen zerfranst jetzt einsteigen und wenn Sie den Textzusammenhang nicht kennen, dann werden Sie jetzt vielleicht gleich einschlafen, wenn ich den Text lese. Aber ich hoffe, dass Sie dann im Laufe der Predigt ganz schnell wieder reinkommen. Ich lese trotzdem mal mehr oder weniger den ganzen Text. Ich steige ein bei Vers 4. Paulus schreibt hier, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken. Irgendwie ist das nicht gut hier. Haben wir nicht auch das Recht, eine gläubige Frau als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Petrus? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Dann weiter Vers 9, denn im Gesetz des Moses steht geschrieben, du sollst den Ochsen, wer da drischt, nicht das Maul verbinden, sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unseretwillen? Ja, um unseretwillen ist es geschrieben, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, wer drischt, soll auf Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zugute Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Und dann weiter Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Denn Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi verpflichtet, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf jeden Fall einige rette. Sind Sie noch bei mir? Gut, ich möchte aus der Fülle dieses Textes drei Punkte herausgreifen, die mir wichtig sind. Das erste, Paulus verzichtet auf ganz viele Dinge, auf die er durchaus Recht hatte, nur um dem Evangelium kein Hindernis zu bereiten. Er schreibt, das ist mein Problem, jetzt. Er schreibt in den Versen 4 bis 6, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine gläubige Frau als Ehefrau mitzunehmen wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Petrus? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Paulus hat auf manche Dinge verzichtet. Zum Beispiel hat er darauf verzichtet, zu heiraten. Nicht, weil er das nicht durfte. Von der Schöpfungsordnung her ist es ganz klar, das Normale ist, dass man heiratet. Und er schreibt das auch in unserem Text, auch die anderen Apostel und die Brüder von Jesus Christus und auch Petrus, sie alle haben geheiratet. Aber Paulus hat ganz bewusst freiwillig darauf verzichtet zu heiraten, um mehr Zeit zu haben für Jesus, um mehr Zeit zu haben, Jesus zu dienen, den Menschen zu dienen, das Evangelium zu verkündigen. Er hat noch auf ein zweites Recht verzichtet. Er hat zum Beispiel verzichtet, von den Gemeinden Geld zu bekommen. Wenn Sie das ganze Neue Testament lesen, dann wissen Sie, er hat nur von ganz wenigen Gemeinden Geld angenommen. Von den meisten Gemeinden nahm er kein Geld an, obwohl das durchaus möglich wäre. Er schreibt das in unserem Text. Er schreibt, es ist richtig, wenn Menschen sich vollzeitlich für Jesus einsetzen, dann dürfen sie unterstützt werden von den anderen Christen. Also ein Pastor oder ein Missionar oder ein Evangelist muss kein schlechtes Gewissen haben, dass er so quasi auf Kosten der Gläubigen lebt, wenn man das mal so formulieren will. Er darf das. Aber Paulus hat ganz bewusst darauf verzichtet, weil er dem Evangelium kein Hindernis werden wollte. Er schreibt in Vers 12, wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Dabei hat er sich unglaublich eingesetzt. Beispielsweise im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9, da beschreibt er etwas aus seinem Leben. Da sagt er, ihr erinnert euch doch sicher daran, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja niemandem von euch zur Last zu fallen. Sie wissen, Paulus war Zeltmacher, er war so ein Handwerker, hat intensiv gearbeitet und Sie müssen diese Verse mal auf sich einwirken lassen. Er schreibt, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Also man muss sich das mal vorstellen. Das sind ja nicht nur Bilder, das stimmt ja, das hat ja Paulus so gemacht. Dann hat er bestimmt sich mit Gottes Wort beschäftigt, hat die Heiligen Schriften studiert, er hat gebetet, gerungen, dann hat er gepredigt, er hat das Evangelium verkündigt, er hatte Seelsorge mit den Menschen. An einer anderen Stelle schreibt er, ich habe euch ermutigt und ermahnt und an euch gearbeitet, mit Tränen. Also man muss sich mal vorstellen, dieses Pensum, das Paulus hier hatte. Also das ist unwahrscheinlich, das ist unglaublich. Und er hat das alles gemacht, um nur dem Evangelium kein Hindernis zu bereiten. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein, es geht jetzt nicht darum, ob das ein Christ muss oder nicht. Also es geht nicht um die Frage, darf ein Christ das oder darf er das nicht, darf er das beanspruchen oder nicht, sondern es geht darum, dass Paulus auf Dinge verzichtete, freiwillig, um Jesu willen, um des Evangeliums willen. Nun, ich denke, die meisten von uns müssen nicht darauf verzichten zu heiraten. Die meisten, die älter sind, die sind verheiratet, haben Ehe Und die meisten jungen Leute, die irgendwann mal heiraten oder mal erwachsen sind, oder wenn ihr dann noch etwas älter seid, ihr werdet einmal heiraten, mit größter Wahrscheinlichkeit. Und trotzdem möchte ich die Jungmannschaft ermutigen, diese Frage Jesus einmal zu stellen. Gerade in eurem Alter. Nicht einfach zu sagen, okay, Schöpfungsordnung, ich darf sowieso und alle anderen heiraten auch, sondern wirklich in eurem Alter einmal zu fragen, Herr Jesus, was hast du vor mit meinem Leben? Was möchtest du? Möchtest du vielleicht, dass ich ehelos bin? Oder wie siehst du das? Ich möchte euch ermutigen. Ich habe mich so in jungen Jahren für Jesus Christus entschieden und wir kamen damals so in eine erweckliche Situation hinein, so in den 80er Jahren. Es war wirklich unglaublich, was wir erlebt haben. Und es war für uns junge Leute eine Frage. Also wir haben, viele wenigstens von uns, haben gefragt, Herr Jesus, was möchtest du? Ich erinnere mich, dass ich damals so in eurem Alter Jesus gefragt habe, Herr Jesus, möchtest du, also du hast mit meinem Leben machen, was du willst. Ich erlaube dir, du bist Herr über mein Leben und wenn du willst, dann bin ich auch bereit, ledig durch die Welt zu gehen. Ich habe dann jeweils noch in Klammern gesagt, Herr Jesus, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre, ledig zu bleiben, dann wäre ich natürlich froh, ich dürfte heiraten. Aber grundsätzlich, du darfst darüber verfügen. Meine Frau und ich, wir sind seit vielen Jahren mit einer wunderbaren Diakonissin befreundet. Ihr wisst, Sie wissen, was es ist. So, Frau mit Häubchen. In jungen Jahren hätte sie heiraten können. Gar keine Frage. Aber sie hat sich freiwillig entschieden, nicht zu heiraten, um mehr Zeit zu haben, Jesus zu dienen und den Menschen. Inzwischen ist sie 70 Jahre alt. Und man spürt ihr deutlich ab, ihr Leben war erfüllt. Ihr Leben war befriedigt. Sie ist zufrieden mit dem, was Jesus in ihr Leben hineingelegt hat. Also einfach, das ist eine wichtige Frage, dass wir Jesus sagen, was möchtest du mit unserem Leben? Weiter, Paulus verzichtete darauf, Geld von den Christen anzunehmen. Und gerade im Blick auf die Finanzen müssen wir ja unglaublich aufpassen. Das gilt sicher speziell für die vollzeitlichen Mitarbeiter. Es wird uns ja immer wieder unterschoben, es geht uns letztlich nur ums Geld. Und das ist so wichtig, dass wir hier transparent sind und dass wir möglichst kein Hindernis sind für irgendwelche Menschen im Blick aufs Evangelium. Ein vollzeitlicher Mitarbeiter erzählte, wie seine Missionsgesellschaft sich Gedanken machte, welches wäre das beste Auto für ihre Mitarbeiter zu Hause. Also man hat sich wirklich Gedanken gemacht, man hat das angefangen zu kalkulieren und dann kam man zu einem hochinteressanten Ergebnis. Wissen Sie, was das beste Auto gewesen wäre? Nicht der Opel, der Mercedes. Ein Mercedes wäre der beste, das wäre das beste Auto, wäre finanziell und von dem alles wäre das beste Auto für die Mitarbeiter. Und dann hat man ganz schnell gemerkt, das geht nicht. Wir können unseren vollzeitlichen Mitarbeitern keinen Mercedes zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich vor, ich wäre heute Morgen mit einem Mercedes gekommen. Das würden viele von Ihnen nicht verstehen. Wissen Sie, Stern, auf den ich schaue, ist bei Christen schon anders besetzt. Und man hat das nicht gemacht. Nur um kein Hindernis zu sein für das Evangelium. Und ich glaube, Sie hatten recht. Das gilt natürlich nicht nur für Vollzeiter, sondern es gilt für andere auch. Wir müssen transparent sein, sehr ehrlich sein, sehr offen sein im Blick auf die Finanzen. Und dann gibt es noch manche andere Punkte, auf die wir um Jesu willen, um das Evangelium willen verzichten sollen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel herausgreifen. Ich würde mich nie mit meinen Nachbarn anlegen. Ich würde mich nie auf einen Streit einlassen. Ich würde nie einen Rechtsstreit machen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie machen das. Sie bekommen Recht. Sie können jetzt genau das machen, was Sie wollten, was der Nachbar aber nicht wollte. Sie haben genau das erreicht, was Sie wollen. Und Sie können ihm das Evangelium nicht mehr verkündigen. Und zwar für alle Zeiten. Nie mehr. Sie haben keine Chance mehr. Und wenn der jetzt noch weiß, dass sie zur freien evangelischen Gemeinde gehören, dann sind sie ein Hindernis für alle anderen Christen, die diesem Nachbarn begegnet. Wenn nämlich ein anderer Christ zu ihnen kommt und sagt, hör mal, ich möchte mal etwas von Jesus erzählen, dann sagt er, hör mir ja auf mit diesem Jesus. Ich habe einen Nachbarn, den solltest du mal erleben. Verstehen Sie? Und sie sind ein Hindernis. Ich würde mich in jedem Fall um Jesu Willen übervorteilen lassen. In jedem Fall. Und wenn ich 100-mal das Recht hätte. Soll ich Ihnen jetzt etwas sagen? Jesus erwartet das von uns. Das ist nicht in der Freiwilligkeit. Sie kennen alle die Bergpredigt. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 38 und folgende, zeigt Jesus, dass wir uns übervorteilen lassen sollen. Er sagt hier nämlich, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biet ihm auch die andere an. Und wenn jemand mit dir rechten will und er deinen Rock wegnehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm auch die zweite. Und wenn Sie diesen Text einmal exegetisch genau anschauen, dann merken Sie, es geht immer um Übervorteilung. Beim ersten Teil ist es klar. Also wenn mir jemand auf die Backe schlägt, ich gebe ihm die zweite an, ist es logisch, ich werde übervorteilt. Beim zweiten ist es genauso klar, wenn jemand meinen Rock will, ich gebe ihm den Mantel, dann bin ich übervorteilt worden. Aber auch beim dritten, mit der zweiten Meile, ist es nichts anderes von der damaligen Zeit her gesehen. Jesus sagt, lass dich übervorteilen. Um Jesu willen. Um des Evangeliums willen. Also ich möchte Sie ermutigen, lassen Sie sich heute Morgen von Paulus herausfordern. Paulus hat alles dran gesetzt, hat ein Ziel, das Evangelium muss verkündigt werden. Und mit allem, wie ich lebe, werde ich nie ein Hindernis sein für das Evangelium. Da setze ich mich rein mit allerletzter Konsequenz. Kommt zum Zweiten. Der totale Einsatz des Paulus für Jesus. Im Vers 16 schreibt Paulus, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und dieses Muss im Griechischen bedeutet ein göttliches Muss. Und dann schreibt er weiter, und wehe, wenn ich das Evangelium nicht predige. Paulus sagt also, ich muss das Evangelium predigen. Ob ich Lust habe oder nicht, ob es mir Spaß macht oder nicht, ob ich befriedigt bin oder nicht, ich muss es einfach tun. Naja, wenn man solche Sätze liest, dann fragt man sich, ist eine solche Haltung überhaupt gesund? Oder ist Paulus hier möglicherweise krank? Leidet er unter einem pathologischen Zwang? Gehört er zu einem Psychiater? Also das sind schon Fragen, wenn man diese Stelle mal liest. Wenn Sie das jetzt mal auf sich übertragen, sind schon Fragen. Nun, wir finden in der Bibel eine interessante Spannung. Wir finden auf der einen Seite ganz klare Aussagen, die sagen, wir sind keine Sklaven, keine Knechte von Jesus Christus, sondern wir sind Kinder von Jesus Christus. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15, sagt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob wir Sklaven, ob wir Knechte von Gott sind oder ob wir Kinder von Gott sind. Ein Riesenunterschied. Und hier sagt Paulus, wir sind Kinder von Gott. Und in Johannes 15 sagt Jesus, ich sage von nun an nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Wörtlich heißt es eigentlich, ich sage von nun an nicht mehr, dass ihr Sklaven seid, sondern ihr seid meine Freunde. Also auf der einen Seite sagt die Bibel, wir sind keine Knechte von Gott. Wir sind keine Sklaven von Gott, sondern wir sind Kinder von Gott. Wir sind Freunde von Jesus Christus. Und das ist ein Riesenunterschied. Aber dann sagt die Bibel auf der anderen Seite, wir sind auch Sklaven von Gott. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 1, schreibt Paulus und Timotheus, Knechte, und hier steht wieder das Wort Sklave, Knechte von Jesus Christus. Wir sind Sklaven von Gott. Jesus kann mit meinem Leben machen, was er will. Ich habe keine Verfügungsgewalt über Jesus. Er darf wirklich mit mir machen, was er will. Er darf alles von mir verlangen. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Wir sind nicht nur Sklaven von Jesus, sondern wir sind sogar Sklaven von anderen Christen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, schreibt Paulus, wir sind eure Knechte. Um Jesu willen. Eure Sklaven steht hier. Also Paulus sagt, ich bin sogar ein Sklave für die Gemeinde in Korinth. Also wir finden in der Bibel diese eigenartige Spannung. Auf der einen Seite, wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind Kinder von Gott. Wir sind Freunde. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, aber wir sind Sklaven von Jesus und wir sind sogar Sklaven für die anderen Christen. 1520 hat Luther eine sehr interessante kleine Schrift verfasst mit dem Titel Von der Freiheit eines Christenmenschen. Und hier hat er diese Spannung der Bibel in einer für ihn unnachahmlichen Art und Weise formuliert. Er hat nämlich gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann fährt er weiter, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Genau das ist die Spannung. Und sehen Sie, nur wenn wir in dieser Spannung bleiben, wenn wir nicht das eine oder andere auflösen für unser Leben, nur wenn wir in dieser Spannung leben, leben wir ein biblisches Christsein. Und in unserem Text, den wir jetzt miteinander anschauen, betont natürlich Paulus ganz klar, ich bin Knecht von Jesus, ich bin sein Sklave, ich bin bereit, mich ganz für Jesus einzusetzen. Sehen Sie, unsere Beziehung zu Jesus ist keine Beziehung der Beliebigkeit. Ich setze mich nicht für Jesus ein, weil es mich befriedigt oder weil es mir Spaß macht oder weil ich Lust dazu habe, sondern meine Beziehung zu Jesus ist eine Beziehung der Verbindlichkeit. Ich setze mich ein, ob es nun Freude macht oder nicht. Und jetzt, es kommt der Hammer. Wissen Sie, was der Lohn ist für Paulus? Dass er sich so einsetzt. Er sagt, Vers 17, hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb gemacht, könnte ich einen Lohn dafür bekommen. Dann sagt er weiter, Vers 18, was ist denn nun mein Lohn? Und jetzt die Antwort, mein Lohn besteht darin, dass ich das Evangelium verkündige. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich an den früher bei Diakonissen hochbekannte Satz, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Verstehen Sie, das ist ja ein Satz, der ist ja heute Hohn und Spott. Also wenn man darüber redet, sagen wir, das ist ja unmöglich. Aber genau das war interessanterweise die Haltung von Paulus. Mein Lohn ist, dass ich das Evangelium verkündigen darf. Paulus hat sich also nicht aus einem pathologisch krankhaften Zwang heraus so für Jesus eingesetzt, sondern aus einer inneren Notwendigkeit, weil er spürte, die Menschen brauchen Jesus. Ohne Jesus gehen die Menschen verloren. Nur Jesus kann Menschen retten, kann Menschenleben verändern. Haben Sie schon mal Rettungssanitäter beobachtet? Die setzen sich voll ein. Und das ist doch im Augenblick ihres Einsatzes keine Frage, ob sie jetzt Spaß haben oder nicht, ob sie Lust haben oder nicht, ein bisschen Kopfweh oder nicht, doch keine Rolle. Sondern sie setzen sich voll ein. Warum? Es geht um Leben. Und bei Jesus geht es nicht nur um Leben, es geht um die Ewigkeit von Menschen. Darf ich Sie einmal fragen, glauben Sie, dass es eine Hölle gibt? Glauben Sie, dass Menschen ohne Jesus ewig verloren gehen? Vielleicht sagen Sie, ja, natürlich glaube ich das, so spontan, wie jetzt jemand gesagt hat. Aber wenn Sie das wirklich glauben, dann muss das doch Auswirkungen haben für Ihr Leben. Dann werden Sie doch ganz andere Prioritäten setzen. Sagen Sie, okay, Herr Jesus, dann ist das Wichtigste in meinem Leben nicht Häuschen bauen und nicht Karriere machen, nichts dagegen. Aber es ist doch das Wichtigste dort, wo ich bin, Einsatz für Jesus, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Wissen Sie, wenn es keine Hölle gibt, dann können wir unser Christsein ziemlich locker leben. Das spielt keine Rolle. Ob sich Menschen bekehren oder nicht, spielt doch keine Rolle. Ob sie ein bisschen größer werden als FWG oder etwas kleiner, spielt doch keine Rolle. Aber wenn sie glauben, dass es eine ewige Verlorenheit gibt, dann werden sie doch ihr Leben entsprechend ausrichten. Jesus wusste um die ewige Verdammnis, sonst wäre er nie ans Kreuz gegangen. Wenige Stunden vor dem Garten Gethsemane, da hat er gerungen mit seinem Vater im Himmel. Hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den Menschen gerettet werden, als dass ich ans Kreuz muss, dann lass diesen bitteren Leidenskelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Jesus musste am Kreuz sterben. Paulus setzte sich voll ein, obwohl ihn niemand dazu zwang, so hart zu arbeiten. Verstehen Sie, niemand hat ihn eingeladen. Im Gegenteil, man hat gesagt, Paulus, wir wollen dich doch gar nicht. Wie oft musste er das gehört haben? Du bringst nur alles unruhig. Wir wollen dich doch gar nicht. Komm doch nicht zu uns. Aber er hat sich voll eingesetzt. Er war nicht pathologisch krank, sondern er hat sich für Jesus eingesetzt, um der Sache willen. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen verändert werden, dass Menschen eine Chance haben, Jesus zu finden. Darauf ließ sich Paulus ein. Und jetzt sein Einsatz. Er war unglaublich. Ich möchte ein Beispiel sagen. Bevor er in Saloniki war, war er in Philippi. Und dort wurde er gefangen genommen, man hat ihn ausgepeitscht, man hat ihn in ein Gefängnis geworfen und man hat ihn dort mit den Füßen in einem Flock gebunden. Wissen Sie, was das bedeutet? Der hatte Totalschmerzen, der war total kaputt. Lesen Sie mal 2. Korinther 11 zu Hause. Und dann überlegen Sie mal, wenn Sie das alles erlebt hätten. Also wenn wir es erlebt hätten, wir hätten längstens die Invalidenrente beantragt. Oder mindestens 2 Jahre Reha, aber ganz sicher. Und Paulus steht auf und geht weiter. Nun, wenn man diese Sätze liest, dann fragt man natürlich, ja, kann man so leben, kann man so arbeiten? Oder führt das nicht unweigerlich ins Burnout? Ich möchte das nicht lächerlich machen mit dem Burnout, ganz sicher nicht. Ich weiß, das ist eine große Problematik in der heutigen Zeit, obwohl ich mich manchmal frage, ob wir nicht ganz schnell einfach immer vom Burnout reden. Aber ich weiß, es ist schwierig. Und es ist mir auch klar, dass nicht Jesus von jedem Christen erwartet, dass er sich so voll einsetzt, wie das Paulus gemacht hat. Das ist mir auch klar. Aber Jesus möchte von uns im Grunde genommen vollen Einsatz. Es lohnt sich für ihn hart zu arbeiten. Es lohnt sich für ihn da zu sein. Wissen Sie, am Ende eines Tages darf man auch einmal hundemüde sein. Nicht, weil man im Fitnesscenter war, sondern weil man sich für Jesus eingesetzt hat. Und ich sage Ihnen noch etwas. Sie müssen einmal nicht erholt in den Himmel gehen. Denn Sie haben die ganze Ewigkeit Zeit, sich dort zu erholen. Für Ihr Leben. Ich möchte richtig verstanden sein. Natürlich dürfen wir uns freie Tage gönnen. Natürlich dürfen wir in den Urlaub gehen. Meine Frau und ich, wir achten darauf, dass wir den Urlaub möglichst konsequent auch durchhalten. Aber ich sage Ihnen ganz offen, ich bin manchmal so traurig, dass es Christen gibt, die an Jesus glauben, die ans Wort Gottes glauben und ein lockeres Leben leben. Natürlich, man hat seine Aufgabe in der Gemeinde, aber man geht nie auch nur annähernd an die Leistungsgrenze von seinem eigenen Leben, wenigstens nicht für Jesus. Ich finde das schade. Ich möchte Sie einfach ermutigen, nehmen Sie das einmal mit. Lassen Sie sich von Paulus herausfordern. Fragen Sie sich, was will ich mit meinem Leben? Wo will ich Prioritäten setzen? Was soll am Ende einmal von meinem Leben übrig bleiben, was auch Ewigkeitswert hat? Lassen Sie sich von Paulus herausfordern. Und damit komme ich zum Dritten. Jetzt wird es noch heikler. Wie viel Anpassung an die Welt, an die Ungläubigen ist möglich? Paulus schreibt in den Versen 20 bis 22, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf jeden Fall einige rette. Ich sage Ihnen, wenn man diesen Text anschaut, wieder exegetisch, was hier steht, dann ist es unglaublich. Paulus ist ein Chamäleon. Der bekannte Philosoph und Publizist Richard David Brecht hat 2007 ein Buch geschrieben mit dem Titel Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? So ähnlich muss das hier sein bei Paulus. Also, das ist unglaublich. Das ist ja eine ganz heiße Frage. Und ich weiß auch in Ephretikon, wie viel Anpassung an die Welt ist möglich? Und da gibt es 2 Positionen. Die eine Position, die sagt, wir passen uns an. Möglichst viel. Und man begründet das damit, dass man sagt, es geht ja nur um die Form. Also der Inhalt, der bleibt genau gleich. Es geht nur um die Form. Also wenn wir den Gottesdienst ein bisschen aufpeppen, ein bisschen moderner machen, es geht nur um die Form. Der Inhalt bleibt genau gleich. Und diejenigen, die Mühe haben mit der Anpassung, die sich immer wieder dagegen wehren, die sagen, Moment mal, es geht eben nicht nur um die Form. Sondern wenn wir die Form ändern, dann kippen wir damit auch den Inhalt aus. Doch logisch. Soll ich Ihnen sagen, das war genau das Problem von Paulus. Man hat ihn angegriffen, man hat gesagt, Paulus, wenn du jetzt plötzlich kommst mit der Beschneidung und nicht mehr nötig, du kippst doch den Inhalt damit aus, die Lehre unserer Väter. Also das war ein richtiges Problem schon damals. Und das ist auch heute eine Riesenfrage, wie viel Anpassung an die Welt ist möglich. Ist es möglich, mit Rockmusik zu evangelisieren? Möglich. Ist möglich, was da in Wetzikon geschehen ist? Oder ist das schon fast eine satanische Erweckung, wie das mal jemand formuliert hat? Ist es möglich, mit Heavy-Metal-Musik zu evangelisieren? Mit Hip-Hop? Ist es möglich, in einem Gottesdienst ein Theaterstück vorzuspielen? Ist so ein Puppentheater überhaupt möglich in einem Gottesdienst? Oder ist das nicht schon sehr ungeistlich? Und wissen Sie, wenn ich jetzt hier das Gespräch öffnen würde für die Diskussion, ich sage Ihnen, wir wären uns nicht einig. Ganz sicher nicht. Wir müssten sogar aufpassen, dass wir uns nicht in die Haare kommen würden. Das ist ein Riesenproblem. Ich erinnere mich, ich bin ja aus der Welt zum Glauben gekommen, so in den Ende 70er Jahre. Und das war die Zeit, als so die ersten Discos hochkamen. Und da war ich so 20 und dann hatte ich eine sensationelle Idee. Ich dachte, man könnte doch eine christliche Disco eröffnen. Also richtig Event und dann um Mitternacht Break und dann eine glasklare Botschaft. Ruf zur Entscheidung, geht's weiter. Verstehen Sie, wenn ich das gemacht hätte, man hätte mich aus der Gemeinde geschmissen. Heute vielleicht nicht mehr. Aber immerhin, wie viel Anpassung ist möglich? Ist eine ganz schwierige Frage. Und sehen Sie, in der Mission, sobald es um die Mission geht, nach außen sind wir uns klar, Anpassung ist nötig. Wir müssen uns der Kultur anpassen. Das ist jedem heute klar. Das war übrigens nicht immer so. Als in der Neuzeit die ersten Missionare ausgewandert sind, ausgesandt worden sind, dann haben sie den Eingeborenen und den Leuten dort eben nicht nur das Evangelium gebracht, sondern auch den westlichen Lifestyle, die westliche Welt. Und dann irgendwann hat man gemerkt, na klar, also man muss sich der Kultur natürlich anpassen. Und wir sagen heute, man muss sich der Kultur extrem anpassen. Schauen Sie mal, was die Missionare hier für Herausforderungen haben. Aber sobald es um Europa geht, um die Schweiz, um Deutschland, ja, da denken wir immer, alle gleich, denken gleich, alle fühlen gleich, alle handeln so wie wir. Ist doch logisch. Also man macht es so, wie wir das machen. Aber das stimmt nicht. Ein Riesenirrtum. Es gibt neue Studien, die bekannteste ist die Sinus-Studie, haben Sie sicher vielleicht schon mal gehört. Da hat man gesagt, grob gesehen gibt es ungefähr 10 unterschiedliche Milieus. Also sehr grob gesehen, aber es ist immerhin die präziseste Erforschung der Situation, die wir in Deutschland, der Schweiz, in Österreich haben. Also es gibt ungefähr 10 Milieus. Und diese 10 Milieus sind so verschieden, sind so unterschiedlich, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen. Es gibt sogar Milieus, die stehen sich gegenseitig im Weg, also sie kämpfen gegeneinander. Jugend kennt sich in solchen Situationen, je nachdem was für Klamotten und so. Man kann gar nicht mehr miteinander zusammen sein. Also das ist unglaublich, wie unterschiedlich das ist. Ich möchte Ihnen zwei Milieus einmal zeigen. Das erste Milieu ist das Milieu der Traditionsverwurzelten. Das sind wir. Wir alle. Und fast alle. Nein, ich glaube fast alle. Wir sind traditionsverwurzelt. Das heißt, wir legen Wert auf Tradition. Wir sind normalerweise sparsam. Wir suchen Sicherheit. Als Kirchenmitglied sind wir auf Tradition verpflichtet. Das heißt, wir möchten am liebsten, dass die Kirche immer so ist, wie sie schon immer war. Ja, das sind wir doch. Ich sage ein paar Beispiele, also provoziere jetzt. Aber es geht mir darum, dass Sie etwas verstehen. Vor 20, 25 Jahren haben wir mehrheitlich nur Lieder gesungen aus dem 19. Jahrhundert. Man muss sich das mal vorstellen. Die Lieder waren alle 100 Jahre und älter. Natürlich gibt es schöne Lieder, die man heute noch singen kann, ist gar keine Frage. Aber man hat den Eindruck gehabt, im ganzen 20. Jahrhundert gab es gar keine Lieder. So, aber jetzt auch euch. Oder seit 20 Jahren machen wir diesen Worship. Ja, das ist doch total traditionell. Entschuldigung, also nicht böse, es gefällt mir. Aber es ist wichtig, dass wir hier wissen, was hier abläuft. Das spüren wir doch, wir sind traditionell. Wir sind traditionsverwurzelt. Ja, wir legen großen Wert auf Pflichterfüllung. Ich sage übrigens, das ist alles gar nichts Negatives. Ist unser Milieu. Also bitte, nicht negativ. Es ist unser Milieu, so denken wir, so fühlen wir. Und dann gibt es auf der anderen Seite, ich bin jetzt bewusst das Extrem, auf der anderen Seite, absolut postmodern, das Milieu der Hedonisten. Die leben im Hier und Jetzt. Das Wichtigste ist, es muss Spaß machen. Spielt keine Rolle wie. Es gibt praktisch keine Tabus mehr. Und die Kirche, na, die ist sowieso überflüssig, wenn es höchstens eine reine Moralinstanz, auf die man am besten verzichtet. Und wir haben keinen Hedonisten hier, keinen einzigen, weil der würde sich gar nicht wohlfühlen. Wenn wir Hedonisten hier wären, die wären nach 5 Minuten, ich hätte nur hier raufstehen müssen, anfangen zu predigen, so wie ich das mache, so ein bisschen autoritär und deutlich, der wäre raus. Das macht man so nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Dramatisches. Die Kirche, und damit meine ich jetzt alle Gemeinden, also nicht nur die Freikirchen, die Gemeinde, einfach die Kirche generell, erreicht 2 bis allerhöchstens 3 dieser Milieus. Das heißt, 7 Milieus erreichen wir gar nicht. Also die Gemeinden, die sagen, wir sind Kirche für alle, die haben noch gar nichts verstanden. Wir sind nie Kirche für alles, nie. Für alle. Wir erreichen 2 bis 3 Milieus. Das Gute an der ganzen Sache heute ist, dass das noch 40% der Bevölkerung sind, im Moment. Ist gut, oder? Also 40% der Bevölkerung denken und fühlen und handeln so ähnlich wie ich. Also es ermutigt mich. Aber die anderen erreichen wir gar nicht. Keine Chance. Und jetzt kommt etwas Schlimmes. In 10, 15 Jahren ist das Milieu der Traditionsverwurzelten sehr, sehr klein. Es werden dann vielleicht noch 30% sein. Vielleicht 20% unserer Bevölkerung. Und die anderen 7 Milieus erreichen wir nicht. Verstehen Sie, ich habe keine Lösung heute. Also ein bisschen eine traurige Predigt, aber ich habe keine Lösung. Aber das muss uns den Schlaf rauben. Das muss uns den Schlaf rauben. Wir müssen uns fragen, wie können wir diese Menschen wirklich erreichen? Und jetzt kommt noch etwas ganz Dramatisches. Normalerweise haben wir den Eindruck, die Kultur, das Milieu, in dem wir leben, das ist das Normale. So macht man das, das ist richtig, alles andere ist sowieso kreuzverkehrt. Meine Freunde und ich, wir machten eine interessante Erfahrung im letzten Sommer im Urlaub. Wir waren in einem Hotel, in der viele Gäste aus dem Osten waren. Also von der Sprache her waren es wahrscheinlich Russen. Und wir haben ja in der Schweiz gelernt, wenn man gute Kinderstube hat, wie man isst. Also man nimmt die Gabel und geht mit der Gabel zum Mund. Meine Eltern haben immer gesagt, also wenn man mit dem Mund zum Teller geht, das so essen die Schweine. Und jetzt saßen wir in diesem Hotel, haben da mit den Leuten gegessen. Wissen Sie, wie die gegessen haben? Mehrheitlich so. Die gingen mit der Schnauze zum Mund. Das konnten wir fast nicht anschauen. Also es war wirklich eklig. Also manchmal musste ich einfach nur meine Frau anschauen. Ja, mag ich natürlich sowieso gerne, aber es war eklig, es war schlimm. Aber dann ist uns im Laufe dieser Tage bewusst geworden, dass weltweit wahrscheinlich mehr Menschen so essen wie diese Leute dort als wie wir. Aber für uns ist es völlig ungewohnt. Für uns ist es völlig falsch. Wie kann man nur so machen? Und das ist die ganz große Problematik. Das heißt, unser eigenes Milieu, unsere eigene Kultur finden wir als das Normale, finden wir als das Richtige. Und darum ist es so eine Riesenherausforderung, wenn wir uns auf andere Milieus hineinlassen. Aber man sieht das bei den Missionaren. Unsere Elian und mein Schwiegersohn Simon, die sind in Guinea. Ja, die müssen die neue Kultur lernen. Ich sage Ihnen, das ist so anstrengend. Und es ist spannend, sie zu beobachten, weil sie machen vieles total richtig und sie machen manches auch ganz falsch. Aber es ist anstrengend und man spürt das ab und zu an. Elian sagt, es ist so anstrengend. Dann kommt man nach Hause von irgendeiner Konferenz, da muss man zuerst zu allen Nachbarn gehen und sich begrüßen und sagen, wie geht es dir? Ja, va bien und so. Aber man kommt nicht tiefer, man muss das machen. Und das ist anstrengend. Hat sie eine Freundin, die ruft ihr 5-mal am Tag an. Und Elian hat ja schon lange Atem, aber trotzdem. Also verstehen Sie, es ist anstrengend. Und darum ist völlig normal, wehren wir uns normalerweise, wenn wir in ein fremdes Milieu hineingehen. Oder wenn ein Milieu zu uns kommt, wir wehren uns automatisch. Das ist auch der Grund, wenn man in Gottesdiensten etwas ändert, dass es fast immer zuerst Widerstand gibt. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen, bei mir auch. Zuerst mal, was kommt jetzt? Weil es anstrengend ist, weil es ungewohnt ist. Paulus wagte den Sprung in die anderen Milieus hinein. Er war bereit, sich auf diese Lebensweise einzulassen. Und den Spagat, den er machte, der war riesengroß. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Paulus hat sich wie ein Löwe eingesetzt, dass sich die Heiden, die Christen werden, nicht beschneiden müssen. Wie ein Löwe. Kurze Zeit später lässt er Timotheus um der Juden willen beschneiden. Ah, das muss man mal, stellen Sie sich vor, Ihr Pastor würde sowas machen. Stefan würde predigen, so macht man das, das ist Wort Gottes, genau so macht man das. Und einige Monate später macht er genau das Gegenteil. Also Sie würden ihn wahrscheinlich kündigen. Also Sie würden sagen, du kannst doch nicht wie eine Fahne im Wind da hin und her winden. Du musst doch endlich mal Position machen, entweder so oder anders. Also es ist unglaublich, diese ganze Spannung, die Paulus hier einging. Wo war die Grenze? Nun, die Grenze war das Moralgesetz. Das hätte er nie übertreten. Die 10 Gebote waren ihm heilig. Er hätte nie gesagt, ich bin ein Ehebrecher geworden. Ich bin dem homosexuell Praktizierender ein homosexuell Praktizierender geworden. Ich bin dem Dieb ein Dieb geworden. Das hätte er nie gesagt. Das war ganz klar. Aber in den anderen Dingen war er unglaublich weit. So, theoretisch ist uns das natürlich allen klar. Sie sehen das an diesem Text. Sie geben mir recht. Das Problem ist nur in der Praxis, dass wir oft nicht recht wissen, ist es jetzt ein Moralgesetz oder nicht? Ist es jetzt ein Gebot, das für alle Zeiten gilt bis an den Ende der Welt, oder ist es nur ein Milieu? Ist es nur Kultur? Und darum streiten wir so oft. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es wäre immer schön, wenn man Beispiele nehmen kann, die vor 20 Jahren waren, die nicht mehr aktuell waren. Aber ich erinnere mich daran, hier in Ephrätikon, dass wir darüber mindestens gesprochen haben und nicht gestritten haben, ob man jetzt zu Liedern klatschen darf oder nicht. Ja, ist Klatschverbot ein Moralgesetz? Also diejenigen, die damals gegen das Klatschen waren, die müssen das argumentiert haben. Es ist ein Gebot Gottes, das für alle Zeit, für alle Welt gilt. Für alle Christen gilt. Anders kann man es nicht begründen, dass man gegen das Klatschen war. Merken Sie etwas? Da war man sich nicht einig. Und so gibt es natürlich heute aktuelle Beispiele, mit denen Sie zu kämpfen haben. Ist mir klar. Warum hat Paulus das gemacht? Nicht einfach, damit es ein bisschen peppiger ist, sondern sein Ziel, Vers 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf jede Weise einige rette. Das heißt, sein Ziel war, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Was mir besonders gefällt an diesem letzten Satz ist, dass er schreibt einige. Also er sagt, ich mache diesen Riesenspagat, ich mache diese Kraftanstrengung, nicht damit ich viele gewinne. Nicht einmal, dass ich sogar alle gewinne. Also wenn Sie das alles machen, Sie werden nicht alle in Ephrätikon gewinnen. Sie werden nicht einmal viele gewinnen. Aber Paulus sagt, ich mache diesen Spagat, damit ich auf alle Weise wenigstens einige Menschen rette. Dieser gesamte Text hat mich wirklich herausgefordert, noch einmal mein Leben, mein Denken zu überdenken. Wo will ich Prioritäten setzen? Wie will ich mich für Jesus einsetzen? Wie will ich gewisse Dinge beurteilen? Und ich möchte Sie darum bitten, lassen Sie sich herausfordern. Ich möchte Sie bitten, denken Sie über diesen Text nach. Nehmen Sie ihn mit nach Hause und lesen Sie ihn in den nächsten Tagen in Ihrer stillen Zeit betend durch. Und fragen Sie, Jesus, was hat das für mein Leben zu bedeuten? Was könnte es für Auswirkungen haben für mein Leben? Und die Gemeindeleitung, ich weiß nicht, ob ich was sagen darf, ich möchte die Gemeindeleitung ermutigen, nehmt diesen Text auch mal mit. Denkt betend über diesen Text nach und fragt, was könnte er bedeuten für unsere Gemeinde hier in Ephrätikon, damit Menschen für Jesus gerettet werden. Und dann gehen Sie diesen Weg. Aber streiten Sie bitte nicht, gehen Sie in einer friedlichen Art und Weise weiter, aber nehmen Sie einfach diesen Text einmal ernst. Ja, ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text, der wirklich unglaublich herausfordernd ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir vieles von ihm lernen können. Auf der einen Seite, dass wir bereit sind, auf alle Dinge zu verzichten, die anderen Menschen zum Hindernis werden könnten, dich kennenzulernen. Wir möchten dich weiter bitten, dass wir einfach auch Mut haben, uns mehr einzusetzen. Dass wir Mut haben, unser Leben dir ganz zur Verfügung zu stellen. Einfach unter dieser Innennotwendigkeit, damit Menschen gerettet werden. Und Herr Jesus, wir staunen über Paulus, wir staunen darüber, in welchem Spagat er gelebt hat. Und du weißt, wie schwierig das ist, diese ganze Frage, was ist biblisch, was ist jetzt wirklich für alle Zeit, für alle Christen gleich, wo aber ist es auch milieubedingt? Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, auch ja, auf dich zu hören, aber auch aufeinander zu hören und dass wir lernen, geistlich diesen Prozess anzugehen. Herr, mein Wunsch ist weiter, dass diese Gemeinde möglichst viele Menschen aus Ephrätikon und aus der Umgebung erreicht. Wir bitten nicht zunächst einmal für die Menschen, die in unseren Milieus sich verkehren, diese drei Milieus. Aber wir bitten dich auch, dass es möglich wäre, dass wir Zugang finden zu Milieus, zu denen wir einfach keinen Zugang haben. Bitte führe du und hilf uns einfach hier, dass wir von dir und von deinem Wort uns prägen lassen. Hab ganz herzlichen Dank. Amen.